Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindmaps. Wir kommen von Nietzsche nicht los, Peter. Wir möchten uns noch eine Folge Zeit nehmen mit diesem außergewöhnlichen Denker und haben uns die letzten beiden Folgen schon unterhalten über seine Philosophie, über einen ganz spezifischen Text einsteigend in der vorletzten Folge, den tollen Menschen, der Aphorismus 125 hat uns da beschäftigt. Wir sind tief in die Nietzsche-Exegese eingetaucht und haben versucht herauszuschälen, was Nietzsche mit dieser Rede vom Tod Gottes meint und was er auch damit nicht meint. Und haben gesehen, dass er überzeugt ist, dass sich diese metaphysischen Großbegriffe, diese Götter, auch die Götter der platonischen Philosophie, nicht nur die der Gott des Christentums, sondern diese ganzen Absolutbegriffe eigentlich erledigt haben und dass damit jegliche Orientierung, jegliche Möglichkeit der Letztbegründung philosophischer Aussagen eigentlich vaporisiert ist. Und unter diesen Voraussetzungen haben wir gesehen, dass er einerseits den Menschen zurückgeworfen sieht auf sich selber, in die Absolutheitsrolle selber geworfen wird und sich dem anderen gegenüber durchzusetzen versucht, Stichwort Wille zur Macht. Und dann haben wir aber in der letzten Folge viel Zeit genommen und du hast das hergeleitet aus Zitaten von Nietzsche selber, ausgerechnet aus dem Antichristen, hast du gezeigt, dass Nietzsche eine ganz eigenartige und überraschende Faszination für die Person von Jesus Christus selber gehabt hat. Mhm. Und dass er zwar radikale Kritik am Christentum und an den Religionen übt überhaupt, dass er aber an diesem Punkt, in dieser Person von Jesus Christus, er nennt das selber die einzige Lebensmöglichkeit quasi jenseits dieses Spiels der sich selbst durchsetzenden Willen zur Macht erblickt und bringt das sogar selber auf den Begriff der Liebe und sagt, die Liebe, die er in Jesus erkennt, die sich nicht durchsetzt, die den anderen nicht überwältigt, die ihm, wie wir das letztes Mal versucht haben zu erklären, die dem anderen ohne Begriffe begegnet. Das ist eine, für ihn auch eine verheißungsvolle Spur. Wir haben dem ein bisschen nachgedacht jetzt, die letzten Folgen, und heute wollen wir uns noch einmal mit Nietzsche befassen und in besonderer Weise mit seinem Gottesbegriff, mit der Art und Weise, wie er sich Gott gedacht oder eben nicht gedacht hat. Und Peter, vielleicht um das, oder wolltest du gerade einhaken?
Noch? Ja, an mehreren Stellen eigentlich sehr gerne nochmal auch auf das zurückkommen, was du jetzt gerade wiederholt hast, vielleicht unterstreichen auch. Also das wird jetzt unsere dritte Nietzsche-Folge, aber ich wollte unsere Zuhörer und Zuschauer darauf hinweisen, dass wir natürlich auf Nietzsche immer wieder noch zurückkommen werden, weil er die Benchmark für postmodernes Philosophieren ist. Das, was wir vor allen Dingen in der französischen Postmoderne finden, im Poststrukturalismus und so weiter, munitioniert sich, genau wie die moderne Ethik sich bei Kant ganz wesentlich bedient und auf ihn zurückkommt und die Wissenschaftstheorie sich von ihm herleitet ein Stück weit. Genauso ist es jetzt im Hinblick auf postmodernes Philosophieren, das eben nicht zu verstehen ist, wenn man nicht immer wieder auf Nietzsche selber zurückgreift. Das war der erste Punkt. Und der zweite nochmal der Hinweis, ganz wichtig, diesen Satz, Gott ist tot, im tollen Menschen richtig zu verstehen. Nicht im Sinne einer propositionalen Aussage, als Feststellung eines Faktes oder im Sinne einer Position, sondern deshalb war ja auch die Auslegung des Textes so wichtig, im Sinne einer Verlustanzeige, ja, wohin ist er denn? Was ist denn da passiert? Und wir haben es dann gelernt, das metaphysisch zu verstehen, nicht bezogen auf den christlichen Gott, sondern das ist eben eher ein Prädikationsvorgang. Nietzsche greift auf das zentrale Heilsereignis zurück, den Tod Gottes im Christentum, auf das zentrale Ereignis der Weltgeschichte überhaupt, um deutlich zu machen, Leute, die Bedeutung des Vorgangs, die ich jetzt zu entfalten versuche, in der ganzen fröhlichen Wissenschaft und in den vielen anderen Werken der 80er Jahre, diese Bedeutung ist überhaupt gar nicht zu überschätzen. Und es geht ja immer auch ein Stück weit um den Transfer. Was hat das mit unserem Alltag zu tun? Ich nenne zwei kurze Beispiele. Die neue Verführbarkeit und die Variabilität von VW-Modellen. Also, es ist ja aus wirtschaftlicher Effizienzlogik, wäre es das Allereinfachste, gerade wenn man Massenproduktion hat, dass man einen Typus von einem Auto herstellt. Also wir denken klassisch an Ford T in den Vereinigten Staaten. Deshalb hat dieses Modell so einen Erfolg gehabt, weil es so billig war und weil es nur eine Variante gab. Wenn wir jetzt bei VW, um diesen Volkswagen anzuschauen, hinschauen, dann sehen wir quasi mathematisch unzählbar viele oder unzählig viele, um korrekt zu sein, Modellvarianten. Und warum? Aus wirtschaftlichen Gründen nicht, sondern weil die Menschen den Wunsch haben nach Individualisierung. Also hier setzt auch eine Schlüsselindustrie, die gerade ihre Schlüsselbedeutung verliert, eine Schlüsselindustrie quasi postmoderne Absolutsetzung des Individuums um. Ich fahre Golf, weil das ein gutes Auto ist, aber ich fahre natürlich meinen Golf. Und dieser Wagen ist Ausdruck meines Lebensgefühls, meines Lebensstils. Und ich will kein Auto fahren wie jedes andere. Und das, was ich jetzt am Beispiel Automobil versucht habe, deutlich zu machen, das gilt im Prinzip für die gesamte Gesellschaft. Die Konsequenzen sind die Segmentierung, Fragmentierung in Milieus, in denen sich Individuen zusammenfinden, die wenigstens Stabilität gewinnen wollen, dadurch, dass sie sagen, auch da gibt es noch Leute, die jetzt meine sehr, sehr spezielle und individuelle Orientierung teilen. Ja, aber diese Milieus unterteilen sich ja dann auch wieder in Submilieus und so weiter und so weiter. Das ist das eine Beispiel. Und diese neue Suche nach Orientierung ist natürlich die eigentlich sehr viel wichtigere Konsequenz, weil sich durch die Art und Weise, wie wir kommunizieren oder eben nicht mehr miteinander kommunizieren, wie wir im Grunde auch auf Rationalitätsmodelle pfeifen vielfach, weil wir sagen, ich muss mich doch nicht an allgemeine Regeln halten, entsteht die Wahrnehmung tatsächlich, auch wenn das jetzt nicht Nietzsches These war, auch wenn das jetzt nicht das ist, was durch die Bank alle postmodernen Philosophen propagieren, aber im Prinzip anything goes. Irgendwie geht alles, weil es keine letzten absoluten Regeln, Werte, Ordnungen mehr gibt. Und das ist das, was Nietzsche vorhergesehen hat und auch sehr deutlich gemacht hat, was das mit den Menschen macht. Und aus dieser Orientierungslosigkeit, aus dieser Zumutung, bau dir deine Welt selber. Gibt dir selber Sinn, weil es den Sinn nicht gibt oder weil er jedenfalls nicht aufweisbar ist. Man muss ja sehr vorsichtig formulieren. Entsteht dann, weil der Mensch aber auf der anderen Seite ein Sinnsucher ist, weil er eine Anbindung braucht, entsteht dann ein neues Bedürfnis, dem hinterher zu gehen oder je nachdem auch zu laufen, der mir solche Sinnangebote nur sicher genug zu machen scheint. Also selbst das, was wir in dieser Beziehung erwarten, wo wir sagen würden, wie kann das in einer aufgeklärten Gesellschaft sein, dass Menschen bestimmten Größen hinterherlaufen. Wir nehmen diese Folge auf am Tag der Wahl von Trump. Da könnte man natürlich jetzt sehr, sehr viel zu sagen. Ja. Aber das ist auch ein solches Phänomen. Der starke Mann, der mir Orientierung, der mir Halt verspricht, wird zu einer fast übermächtigen Versuchung, weil ich selber wenn ich einigermaßen kritisch bin, weiß, dass ich mir mein eigenes Sinnuniversum nicht schaffen kann. Wer bin ich denn, dass ich den Sinn meines Lebens garantieren könnte? Das war mir jetzt nochmal wichtig, den Bogen auch zu schlagen und zu sagen, das ist ja nicht nur ein interessanter Text, sondern das, was hier beschrieben wird, findet eine unmittelbare soziale und soziokulturelle Wirklichkeit.
Ja, das ist eine sehr hilfreiche auch Verankerung dieser Beobachtungen, die wir zu Nietzsche gemacht haben, in unserer Lebenswirklichkeit. Man könnte natürlich immer noch sagen, also wenn du von dieser neuen Verführbarkeit sprichst, könnte man immer noch sagen, es ist doch immerhin noch besser, wenn man sich noch auswählen kann, wem man nachfolgen will, als in Zeiten der absoluten weltanschaulichen Vormachtstellung und Dominanz des Christentums, in der, da könnte man sagen, quasi die Rechnung wurde schon gemacht und man musste einfach den ganzen metaphysischen Ballast halt einfach mit einkaufen oder hat das mit der Muttermilch aufgesogen. Und jetzt kann man sich in dieser neuen metaphysischen Heimatlosigkeit, kann man sich wenigstens aussuchen, welchem Rattenfänger man nachlaufen will.
Ja, sehr schön. In der frühen Phase der postmodernen Religionskritik, ob das jetzt Ulrich Beck oder Odo Marquardt oder andere waren, war genau das der Tenor. Also wenn ich an Odo Marquardt denke, der sagt Monomythos, also das ist doch unser Problem. Odo Marquardt, ein Philosoph der Freiheit, der sagt, wir müssen im Grunde versuchen, als Individuen, die erdrückt werden von diesen Alleinerzählungen etwa des abendländischen Christentums, loszukommen. Und ich muss von den Monomythen zu den Polymythen kommen, wo sich diese überaus mächtigen Erzählungen gegenseitig im Schach halten. Gewaltenteilung nennt er das dann so schön. Aber wenn ich heute solche Texte lese, auch mit meinen Studenten, die verstehen das gar nicht mehr, weil sie sagen, wir sind doch schon viel weiter. Wir sind ja jetzt quasi in diesem chaotischen Zustand. Und insofern hast du vollkommen recht, aber es schlägt jetzt gerade erschreckenderweise wieder ins Gegenteil um, dass man nämlich merkt, man hält diesen Polytheismus jetzt weltanschaulich, philosophisch, positionell ja gar nicht aus. Und auch da sind wir wieder bei Nietzsche, der ja die offene Frage stellt in dem Aphorismus 125, werden wir eigentlich diese offenen Situation, dieser geöffneten nachmetaphysischen Situation überhaupt gewachsen sein? Und die Frage stellt sich schon auch angesichts der Verfassung westlicher Staaten, die diesem Modell letzten Endes folgen. Sie folgen natürlich nicht programmatisch einem postmodernen Modell, aber was wir noch zeigen werden, postmoderne Ansätze sind eine logische Konsequenz aus der Moderne, aus dem Zersetzungsprozess der Vernunft, der mit Descartes beginnt und über Kant und andere eben bis heute anhält.
Ja. Ja, vielen Dank für diese Konkretisierung schon zu Beginn dieser Folge. Lass mich nochmal ansetzen, du hast das jetzt selbst schon angetippt, ansetzen bei der, glaube ich, wirklich wichtigen, fundamentalen Beobachtungen, dass dieser Groschenfeld ist uns, glaube ich, beiden ein Anliegen, auch für die ZuhörerInnen, dass Nietzsche eben sich nicht zu den Gottesleugnern zählt in diesem Aphorismus, dass eben der tolle Mensch gerade unter diejenigen kommen, die schon nicht mehr an Gott glauben und dass Nietzsche die Existenz Gottes nicht in diesem dogmatischen, fundamentalistischen Sinne bestreitet, sondern dass er bestreitet, dass es noch Möglichkeiten gibt, die Existenz oder die Nicht-Existenz Gottes zu sichern. Und vielleicht ist das ein Einstiegspunkt, um den Gottesbegriff Nietzsches schärfer zu stellen und auch da ein paar Beobachtungen zu machen, die uns eben weiterführen als diese scheinbare Alternative Theismus oder Atheismus.
Ja. Soll ich das ein bisschen entfalten?
Sehr gerne, ja, genau. Okay. Das war dein Steilpass.
Okay, ja, also das entscheidende Vorzeichen hast du ja genannt. In der Rezeption ist immer noch dominant Nietzsche als Vertreter eines positionellen Atheismus. Und das trifft seine Position nicht. Wir haben das schon versucht, an diesem Text deutlich zu machen. Eine solche Position wäre ja etwas, das laut der Analyse von Nietzsche gar nicht mehr möglich ist. Es wäre ja wieder metaphysisch zu sagen, es gibt keinen Gott, ja. Mhm. Das würde ja noch ein solches absolutes Orientierungssystem, einen philosophischen Sternhimmel, an dem wir uns orientieren können, voraussetzen. Und das ist die denkbar schlimmste Überschätzung, die es gibt. Und man kann jetzt aber auch noch nach positiven Spuren gucken. Mhm. Und die möchte ich gerne ein Stück weit vortragen. Also in den 80er Jahren kann er kurz vor Niederschrift der Genealogie der Moral, das ist ja das Werk, das die umfassendste Christentumskritik beinhaltet. Die schärfste haben wir im Antichristen, aber die umfassendste in der Genealogie der Moral. Da findet sich so in dieser Zeit ein Satz, nur der moralische Gott ist widerlegt. Mhm. So, ist jetzt Nietzsche ein Vertreter der Unmoral? Nein. Das ist eine Formel dafür, dass er sagt, Christentum ist in der Erscheinungsweise, wie wir es erleben, Platonismus fürs Volk. Und Platonismus heißt, man muss das im Grunde wirklich wie Brühwürfel auseinandernehmen. Platonismus heißt eben, das, was du lebst, ist nicht das wahre Leben, sondern das wahre Leben ist das ideelle Leben. Und das Christentum fordert den Menschen auf, und der Platonismus ja auch, der Neuplatonismus, sich auf dieses andere, was das Eigentliche sein soll, auf die wahre Welt hin zu entwerfen. Mhm. Daraus entsteht eine Normativität, auch eine Moral. Der interpretiert das Christentum der Moralität und Sittlichkeit wahrscheinlich nicht ganz falsch. Ebenso, dass er sagt, Menschen werden ständig dazu aufgefordert, zu etwas zu werden, was sie nicht sind. Mhm. Ja. Und dieser Gott, der quasi von der die reine, wahre, eigentliche Wirklichkeit im Jenseits darstellt, der das eigentliche, wirkliche Leben im Jenseits findet, dieser Gott ist tot. Ja?
Ja.
Weil es ein metaphysischer Gott ist, den wir eben auch erkenntnistheoretisch nicht rechtfertigen können. Nicht, den es nicht gibt, sondern wir können ihn schlicht und einfach nicht rechtfertigen. Das ist insofern ein sagenhafter Satz, dass er das auch nochmal feststellt, wenn er sagt, dieser moralische Gott, nur der moralische Gott ist widerlegt. Heißt das im Umkehrschluss, es gibt Spielraum für etwas anderes. Und Nietzsche wehrt sich selbst gegen das Missverständnis, er habe Gott vollständig insgesamt verabschiedet. Es gibt da eine wunderschöne Stelle. Ihr nennt es die Selbstzersetzung Gottes. Es ist aber nur seine Häutung. Er zieht seine moralische Haut aus und ihr sollt ihn bald wiedersehen jenseits von Gut und Böse. Das ist im Grunde nochmal dasselbe, was ich vorher schon versucht habe zu erläutern. Die moralische Haut ist eben diese neuplatonische Gestalt von christlichem Glauben, der die Realität verneint. Und Nietzsche sagt, das Christentum in seinen allermeisten Gestalten ist eben pure Lebensverneinung. Dieser berühmte Satz, den muss man jetzt natürlich auch nochmal zitieren. Brüder, habt die Erde lieb. Ja. Brüder, habt die Erde lieb.
Aha, ja.
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 Ach so, okay. Also die Aufforderung, doch Bürger des Hiesigen zu sein. Ja, also schöpfungstheologisch nicht einfach nur auf ein Jenseits zu hoffen, sondern das, was Gott uns in dieser Welt geschenkt hat, auch anzunehmen, inklusive der Sinne, inklusive der Tatsache, dass wir geschichtliche Wesen sind, dass wir sinnliche Erfahrungen machen und uns nicht nur auf ein rationales, moralisches Subjekt reduzieren zu lassen.
Also er sieht das Christentum als ein Glaubenssystem oder eine Religion, die eben gerade nicht dazu anleitet, die Erde lieb zu haben.
Ja, ja, richtig. Das ist ein zentraler Vorwurf in der Religionskritik, das Christentum, nicht christlicher Glaube. Die christliche Praxis ist ja gerade was anderes. Die ist ja Zuwendung zum Nächsten, Nächstenliebe, Ereignis des Reichs Gottes. Das Christentum in dieser moralischen Gestalt, wie in der Sache Lebensverneinendes.
Ja.
Ja. Natürlich kommt er davon woanders her, aber da gibt es natürlich eine geniale Brücke zum Alten und Neuen Testament eben auch zu den biblischen Traditionen. Ein Lieblingswort war für mich, als ich Jugendlicher war und begann, die Bibel zu lesen: Jüngling, freue dich in deiner Jugend. Hm. Ja, ich dachte, wow, wenn das da so steht. Und da gibt's ja im Alten Testament gibt's unglaublich viel, was dieses Lebensbejahende eben auch beinhaltet. Und diese Traditionen wirken dann selbst bei Nietzsche, der seine Bibel sehr, sehr gut kannte, natürlich auch fort. Mhm. Ich fahre mal fort mit einem anderen Satz, der auch relativ bekannt ist. Im Zarathustra schreibt er, also sprach Zarathustra: Ich würde oder vermöchte an einen Gott zu glauben, der zu tanzen verstünde. Ja, also das nochmal, es geht nicht um eine Ablehnung Gottes, sondern es geht um die Ablehnung eines Gottesbegriffs, der das Leben zerstört. Aber das Tanzen selber als die Bewegung der Freude, als Ausdruck der Dynamität, der Dynamik, der Lebendigkeit, ein Gott, der so etwas fördert, der ist auch glaubwürdig. Und auch da spüre ich sofort die Brücke wieder, ja. Ich merke schon, wie du darauf reagierst. Sag, was du sagen möchtest.
Nein, ich finde es einfach ein grandioses Zitat. Ja. Ich finde es einfach sensationell. Da könnte man jetzt auch von da aus so viel weiter diskutieren. Ich würde an einen Gott glauben. Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde. Ich meine, ich finde das ganz grandios. Und man kann da einerseits durchaus auch berechtigte, wie du das schon angedeutet hast, berechtigte Kritik an der kirchlichen Tradition üben, die nun einfach wirklich nicht zum Tanzen verleitet hat. Aber man kann natürlich auch verweisen.
Das ist gut. Das Tanzen wesentlich verboten.
Ja, genau. Also ja. Im alten Pietismus und so, da konnte man sich natürlich disqualifizieren, wenn man zum Tanz ging. Aber mir kommt natürlich auch diese Metaphorik der Trinität in den Sinn, die immer wieder, ich glaube schon von der alten Kirche weg, immer auch als Tanz der Personen der Trinität verstanden wurde. Also da könnte man sogar positiv anknüpfen und sagen, es gibt eine Traditionslinie im Christentum, die sich Gott sehr wohl als einen tanzenden Gott vorgestellt hat.
Ja, alte Trinität sehr Mystik. Sind diese Gottes Erfahrung, würde ich einmal sagen, die sind da auch ein Stück weit aufbewahrt, aber es ist eben jetzt dummerweise nicht Mainstream und gerade auch in dem Bereich nicht, der uns ein Stück weit ja auch am Herzen liegt. Also wenn er dann auch sagen kann, an einen Gott, der nicht mehr, Zitat, den Geist der Schwere kennzeichnet. Ja. Also da fällt einem ja sehr schnell auch spontan eine ganze Menge ein. Christen, die das Leben schwer machen. Und wenn man mit ihnen zu tun hat, dann sind sie nur bedrückt und sie bedrücken andere, wenn ich das so pauschal sagen darf. Ja, da gehören Menschen zu, die mir zu den wichtigsten gehören. Aber wo ich dann auch sage, ist das eigentlich der christliche Geist, ja? Mhm. Das, was runterzieht, wir hatten in unserer zweiten Folge schon gesprochen über die feministisch-theologische Kritik am Abendmahl. Der Mensch nur als Sünder und das in einem moralischen Verständnis. Wir machen es uns in den christlichen Traditionen oft eben auch sehr, sehr schwer durch moralische Abqualifikationen. Und wozu Nietzsche anleitet, ist im Grunde zu einem anderen Sündenverständnis, zu einem nicht moralischen Sündenverständnis. Ja, es geht ja nicht darum, dass wir Leben verneinen, sondern dass wir das wahre Leben finden. Ja, und da kann er ein Stück weit ein Bundesgenosse sein. Zitat, klar ist nur, dass der alte Gott tot ist, kann er sagen. Der platonische Gott, der das wahre, wirkliche Leben verwirft. Ein letztes Zitat und dann höre ich auch auf. Aber das finde ich so sagenhaft. Gott erstickte an der Theologie und die Moral an der Moralität. Gott erstickte an der Theologie, an dieser Metaphysizierung, ja, dass wir Gott quasi, wir denken nur an die Substanzmetaphysik. Das war das philosophische Gerüst, in das hinein große Teile der frühen Kirche, der Kirchenväter, den christlichen Glauben kontextualisiert hat. Mhm. Ja, die berühmte Frage, was ist da passiert? Manche sagen auch, dafür habe ich Sympathien, was ist da schiefgelaufen? Ja, wären wir bei dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs geblieben, hätte vielleicht die gesamte Kirchengeschichte auch eine andere Entwicklung genommen. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen ausgezogen.
Ja, ich finde das wunderbar. Also dass Nietzsche, um das vielleicht auf einen Nenner zu bringen, dass Nietzsche fundamentale Kritik übt an diesem eben, an diesem alten metaphysischen Gott oder den alten metaphysischen Göttern, dass er aber die Möglichkeit explizit offen lässt, ja, dass es quasi hinter diesem moralischen Gewand oder unter diesem moralischen Gewand tatsächlich einen Gott, einen tanzenden Gott geben könnte, mindestens. Mir kommt ein Satz in den Sinn, der hat mich begleitet, seit ich diesen Brief bekommen habe oder diese E-Mail. Ich bin so in Korrespondenz mit einer ganz wunderbaren Autorin eines, ich würde gar nicht sagen unbedingt christlichen Buches, aber eines Buches mit einem enorm tiefen Glaubensverständnis. Und ich habe ihr so, wir haben so hin und her geschrieben und an einer Stelle schreibt sie mir dann zurück, wir haben über Gottesverständnisse, traditionelle Gottesauffassungen gesprochen und dann schreibt sie mir zurück, ja, sie würde denken, Gott wäre halt viel verspielter und auch viel jünger als wir mit unseren traditionellen Vorstellungen. Und das ist mir so hängen geblieben. Gott als verspielter und viel jünger als wir. Und das, ich finde, das passt ein bisschen zu diesem tanzenden Gott von Nietzsche, wenn man ihm diese moralische Häutung zumutet. Und dann könnte es sein, dass darunter möglicherweise eben gar nicht ein toter Gott, sondern ein quietschlebendiger, tanzender, junger, verspielter Gott zum Vorschein kommt.
Ja, und das Judentum, unsere Schwesterreligion, hat davon ja noch ganz viel. Da ist auch manches erspart, starrt. Aber wenn wir an dieses Fest der Freude denken, wo man das Geschenk Gottes, die Tora-Rolle tanzend, durch die Synagoge trägt und so. Das ist doch auch Ausdruck. Natürlich ist das formalisiert und ritualisiert, aber da oder das Osterlachen, wir haben schon noch bestimmte Dinge. Oder für diejenigen unter uns, die biblisch-theologisch etwas versierter sind, Vorbild des Johannesprologs für den präexistenten Logos, der im Anfang bei Gott war, vor Grundlegung der Welt, ist ja biblisch-theologisch Sprüche 8. Die Weisheit, und daran musste ich jetzt dran denken, als du das gesagt hast, die im Anfang vor Grundlegung der Welt bei Gott spielt. Mhm. Also die Weisheit als Vorausabschattung dieses präexistenten Logos, der dann zur Welt kommt, die Weisheit spielt bei Gott, finde ich auch etwas. Das Spielen als etwas, was ja jetzt nicht dem Effizienzdenken gehorcht, was nicht irgendwie eingebunden ist, sondern was frei ist, was kreativ ist, ja. Wir haben auch in der Theologie Spuren Außenseiter, muss man leider sagen, die dieser Spur gefolgt sind. Etwa Rudolf Bohren, den Namen darf man, ist ja ein berühmter Schweizer Theologe, den wir jetzt hier auch kurz noch ehren wollen, der von der Schönheit Gottes gesprochen hat. Oder im katholischen Bereich Hans Urs von Balthasar. Also diese Spuren gibt es durchaus, aber wir haben sie doch leider ziemlich verkümmern lassen.
Also von Nietzsche könnte man jetzt, wenn ich diese auch Spurensuche, die du im Werk Nietzsches vorgenommen hast, aufgreife. Man könnte Anregungen finden zur Suche nach einem Gott jenseits des toten, alten toten Gottes, der metaphysischen, der Absolutheitsprädikate und so weiter. Also wenn man quasi da durchstößt, dann könnte es sein, und sogar Nietzsche lässt die Möglichkeit mindestens offen, dass es sein könnte, dass dahinter nicht nichts ist, sondern dass da irgendwie ein neuer Gott begegnen könnte. Jetzt lass mich vielleicht den Sprung machen in unsere nähere Vergangenheit zumindest. Es gab ja verschiedene Versuche, die letzten Jahrzehnte oder die letzten Generationen, verschiedene Versuche, teilweise explizit unter Anknüpfung an Nietzsche, irgendwie die Theologie aus diesem starren, theistischen, metaphysischen Gottesbild oder Korsett zu befreien oder es sogar ganz ausdrücklich hinter sich zu lassen. Es gab in den, 1960er Jahren schon diese Gott-ist-tot-Theologie, vor allem in den USA ist die populär geworden. Thomas Altizer und William Hamilton sind Vertreter gewesen und andere, die sich tatsächlich dieses Diktum von Nietzsche, Gott ist tot, aus dem Aphorismus, den wir studiert haben, sogar zum Programm erklärt haben oder zur Bezeichnung ihres Ansatzes, Gott ist tot, und die sich ausgesprochen haben für eine Säkularisierung des Glaubens, die sich stark gemacht haben dafür, dass die Theologie in unserer säkularisierten Welt ankommt und auch anerkennt, dass eben dieser theologische Horizont irgendwo verloren gegangen ist. Und in gewisser Weise vollziehen sie auch eine nietzscheanische Bewegung nach, wenn sie von der existenziellen Verantwortung des Menschen sprechen und sagen, ja, in einer Zeit, in der quasi dieser starke Gott gestorben ist, in dieser Zeit ist der Mensch wieder gefragt. Der Mensch ist auf sich geworfen und der Mensch ist quasi für die Gestaltung dieser Welt verantwortlich, und Gott selber wird dann eher verstanden, nicht mehr personal und mit diesem Vorsehungsbegriff und mit diesen Allmachtsattributen und so weiter, sondern Gott wird eher als Symbol verstanden für die tiefsten Werte und die Transzendenz menschlicher Existenz. Also das war jetzt mein Versuch, nur so grobe Linien zu ziehen, welche die Gott-ist-tot-Theologie verfolgt hat. Ich hänge vielleicht jetzt doch gerade noch eine Entwicklung an, die stärker in der deutschsprachigen Theologie verwurzelt ist, nämlich diese Theologie nach Auschwitz, die auch auf ihre Weise vom Zerbruch dieses alten Gottes ausgeht und zum Teil sehr zugespitzt, wie Dorothee Sölle und andere sagt, dieser alte Gott, dieser Gott der Vorsehung, der alles so herrlich regiert, dieser Gott der Allmacht und Allwissenheit, bei dem nichts aus der Hand gleitet, der alles in Kontrolle bewahrt, dieser Gott ist quasi mit den Juden in den Krematorien von Auschwitz verbrannt. Dieser Gott ist in Auschwitz mitgestorben. Den können wir nicht mehr reanimieren. Und dann ist die Theologie nach Auschwitz der Versuch, von Gott doch noch zu reden, ohne zurückzufallen in diese alten Bilder, die sich offensichtlich in Auschwitz spätestens erledigt haben. Und jetzt im Blick auf diese, belasse es mal dabei, es gäbe noch mehr zu sagen, aber im Blick auf diese beiden Bewegungen könnte man, also die knüpfen an Motiven von Nietzsche an, ist das die verheißungsvolle Spur, die sich jetzt im Anschluss an Nietzsche auch für uns, fürs 21. Jahrhundert nahelegt? Oder würdest du sagen, verläuft sich diese Spur dann auch wieder?
Ja, das Letztere ist ja ganz offenbar der Fall. Also ich habe in den 60er, 70er Jahren, bin ja schon etwas älter, mit großem Interesse auch John A.T. Robinson gelesen. Den müsste man ja noch zu den angelsächsischen Gottes-Tod-Theologen an vorderster Front dazuzählen. Und habe mich dann gefragt, was will er eigentlich wirklich? Also das Ziel ist, die Metapher Gott irgendwie zu retten. Mhm. Klar ist, für diese Leute, so wie es war, geht es nicht weiter.
Ja.
So, und dann hast du ja schön dargestellt oder illustriert, wie dieser Begriff im Grunde eine neue Bedeutung bekommt. Mhm. Und diese Umdeutung, diese neue Fassung, hat aber offenbar nicht überzeugt. Und das hat nämlich mehrere Gründe. Der erste Grund ist, sprachanalytischer Natur. Man würde ja fragen, was bedeutet dann Gott über den auch von der kantischen Philosophie her gut ableitbaren Imperativ, sich dem Nächsten zuzuwenden? Also quasi praktische Ethik als säkularisierte Nächstenliebe, ja. Also wozu brauche ich dann noch das Gottesprädikat? Wir erleben das in der Gegenwart auch mit einem postchristlichen Humanismus, der sagt, christlichen Glauben, christliche Kirchen haben wir doch gar nicht nötig, ja, um das jetzt mal abzukürzen.
Ja.
Das ist das eine. Das zweite, ich möchte nochmal an Odo Marquardt erinnern, er hat viele bemerkenswerte Bücher geschrieben, aber eins der besten ist Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie. Da geht er von der Theodizee-Frage aus, genau das, was du gesagt hast, und sagt, also das im Zuge der Schwierigkeiten mit der metaphysischen Grundlage der Theologie, sei es die Theodizee-Frage, bedeutet ja, dass ich den klassischen Gottesbegriff mit dem Leid in dieser Welt nicht mehr zusammenbekomme. Haben wir die Theodizee, haben wir Gott verabschiedet und der Mensch ist in die Rolle Gottes eingestiegen. Wir machen es jetzt selber. Und dann kommen diese denkwürdigen Sätze bei Marquardt, dass er sagt, aber wir sind die Rechtfertigung schuldig geblieben. Also aus der Theodizee wird eine Anthropodizee. Wir haben Gott zwar verabschiedet, aber es passiert kein bisschen weniger Mist auf dieser Welt. Sie ist kein bisschen weniger glücklich. Unglücklich. Ja. Und das heißt, der Mensch hat es so auch Marquardt wörtlich, der Mensch hat es nicht besser gemacht. Das heißt, es hat dieser Schritt im Grunde nicht weitergeführt. Ich bin auch, du hast die Theologie nach Auschwitz, da sind ja ganz verschiedene Stränge angesprochen. Ja, also wie kann man nach Auschwitz noch von Gott reden? Da müsste man jetzt auch auf Hans Jonas etwa hinweisen. Und das finde ich eher noch vorwärtsweisend. Hans Jonas sagt, er analysiert Gott nach Auschwitz, der Gottesbegriff nach Auschwitz in dieser kleinen Studie, die man nur zur Lektüre empfehlen kann, sagt er ja im Grunde, wir kriegen die Prädikate der Allmacht und der Fürsorge und des Wissens Gottes mit dem Leid dieser Welt nicht zusammen. Wir müssen verzichten auf das Prädikat der Allmacht. Auf das Prädikat einer Allmacht, und dann geht er auf die Schöpfung ein und die selbst. Er ist ja auch von seinen Wurzeln her ein jüdischer Denker, dass Gott sich mit der Schöpfung selber einschränkt.
Ja.
Und dass er anders als wir das im Gefolge einer aristotelisch bestimmten metaphysischen Theologie sagen, ja gar nicht anders kann als das, was jetzt gerade passiert. Also wir unterstellen, Theodizee heißt ja zulassen, und zulassen unterstellt immer, es wäre ja auch möglich, nicht zuzulassen, sondern einzugreifen. Und das ist im Grunde ein Zug, der jetzt auch der neutestamentlichen Kenose Gottes, der Herunterneigung des trinitarischen Gottes, der keinen anderen Weg mehr findet, als seinen eigenen Sohn in diesen Mist hineinzugeben, ihm dem Leiden und dem Tod auszusetzen. Das ist eine jüdische Stimme, die schon sehr, sehr nahe bei dieser Mitte neutestamentlicher Theologie ist. Letzter Satz noch, weil das noch Jonas unterstreicht. Ich bin also noch nicht so sicher, dass wir bestimmt also theistische, nicht metaphysische, theistische Positionen einfach räumen sollten. Eins der faszinierendsten Bücher, das ich je gelesen habe, war, er widmete sich der Frage aus Erinnerungen von Juden, die Auschwitz überlebt haben. Wie sind die in diese Gaskammern und auf diese Gaskammern zugegangen? Wie haben sie sich verhalten, als sie aus den Waggons ausgestiegen sind? Und das ist faszinierend, dass Leute mit dem Psalm 23 betend, Gott lobend in die Gaskammern eingegangen sind. Also diese Alternative würde ich doch sehr gerne noch einmal nennen. Ja, ich verstehe Gott nicht, aber ich erfahre ihn als gegenwärtig, auch in meinem Leid. Und das ist keine metaphysische Theologie.
Würde ich jetzt auch sagen, das ist jetzt kein dazu müsste man jetzt den alten Gott nicht unbedingt mit einkaufen.
So ist es, sondern er ermöglicht, er gibt mir die Kraft, im Angesichts der größten Not, ich weiß ja, was auf mich zukommt, mit zum Loben, das heißt von mir selber abzusehen. Das ist der tanzende Gott. da nehme ich ihn wahr. Das ist nicht metaphysisch, aber das ist theistisch. Mhm. Ja, eine intensivere Erfahrung Gottes kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Ja, ja. Lass mich noch eine Linie ziehen oder mindestens eine und schauen, ob wir damit näher an eine Spur kommen, wie sich auf dem Hintergrund von Nietzsche und auf dem Hintergrund des Zerbruchs metaphysischer Orientierung Theologie noch treiben könnte. Es gibt ja, und die, natürlich gibt es hier Überschneidungen und Motive, die sich treffen und so, zwischen Gott ist tot, Theologie amerikanischer Provenienz, zwischen Theologie nach Auschwitz im deutschsprachigen Raum und dann eben auch einer Theologie, wie sie zum Beispiel Jürgen Moltmann vorangetrieben hat. Und bei Moltmann, man könnte jetzt Karl Rahner auch nennen, in gewisser Weise auch schon Barth, da ist, finde ich, noch bestimmender dieses christozentrische Moment. Also auch diese Kritik oder diese Distanz zu einem alten theistischen Gott, der allmächtig und allwissend ist und mit seiner Vorsehung quasi eine und seiner unnachgiebigen Subjektivität alles eigentlich sich selbst unterwirft, zugespitzt gesagt. Und da findet sich ein Abstand, aber nicht in erster Linie im Namen einer säkularisierten Gesellschaft, die daran nicht mehr glauben kann, wie in der Gottes-Tod-Theologie, auch nicht unbedingt in erster Linie im Namen der Gräuel von Auschwitz, auch wenn das bei Moltmann ganz sicher eine wichtige Rolle spielt, aber fundamental im Namen der Offenbarung Gottes in Jesus selber. Die sagen, ja, wenn sich doch abliest, wer Gott ist, wenn sich das ablesen lässt an dem Gekreuzigten, dann kommt man doch gar nicht mehr auf die Idee, Gott in dieser alten Art und Weise zu rekonstruieren. So ist das, ja. Und das ist eine Spur, die man natürlich jetzt auch wieder mit Motiven verbinden könnte, die sich bei Nietzsche antreffen. Das ist ja quasi die Entdeckung, unsere Entdeckung in der letzten Folge gewesen, dass Nietzsche ausgerechnet an der Person von Jesus eine alternative Existenzweise erblickt, die im Namen der Liebe auf diesen Überwältigungsakt verzichtet, der ja letztlich auch dieses theistische Gottesbild auszeichnet, der ja quasi alles so regiert, dass man letzten Endes nicht mehr aufmucken und keine Rückfragen stellen darf, keine letzten zumindest, weil am Ende alles genau nach seinem Plan verläuft. Mhm. Und im Namen Jesu konnte Nietzsche schon diesen alten Gott dekonstruieren und Moltmann und andere sind ihm der Sache nach eigentlich da gefolgt, oder?
Ja, ganz. Das ist ja nun ein Gebiet, das zu deinen ausgesprochenen Spezialgebieten auch gehört. Ich würde eine Klärung nochmal bitten.
Ja.
Also du hast jetzt den Begriff des Theismus auch nochmal aufgenommen. Ich hatte ihn zuerst gebraucht. Da müssen wir natürlich klären, was wir jetzt darunter verstehen. Also für mich ist Theismus jetzt nicht Inbegriff der metaphysischen Gestalt der traditionellen Theologie, sondern Theismus heißt für mich eigentlich im Gegenüber zum Deismus Gott begegnet als Person. Persönlich in meinem Leben. Und er ist auch in der Geschichte letzten Endes wirksam. Ja. Auch wenn ich das vielleicht nicht erkennen kann. Und natürlich hat er am Anfang die Welt gestartet und so. Das wäre für mich sozusagen eine Minimalbedingung, um von Theismus sprechen zu können. Und dann gibt es metaphysische Formen des Theismus, die ich genauso entschieden ablehne wie du auch. Ja, was Karl Barth, Jürgen Moltmann und andere in Anschluss auch an die Kreuzestheologie von Luther geschafft haben, war den Fokus nochmal auf die Mitte der christlichen Gotteslehre zu lenken. Ja, und für mich ist dann immer auch noch wichtiger als theologische Tradition das Neue Testament selber, wenn Paulus in 1. Korinther 2 sagen kann, diesen unglaublichen Satz, ich habe nichts unter euch, Korinthern, gewusst in meiner Verkündigung, in meiner Lehre als Christus und ihn als gekreuzigt. Das heißt, er hat nicht ständig nur gesagt, Christus ist gekreuzigt, Christus ist gekreuzigt, Christus ist gekreuzigt, sondern er hat sämtliche, alles, was er theologisch zu sagen wusste, von daher gedacht.
Ja.
So, und das ist genau das, was du eben zur Geltung gebracht hast. Dann kann ich nicht abstrakt über Allmacht, über Allwissenheit, über Allgegenwart schwätzen, sondern ich muss das darf ich zwar aussagen, aber diese Prädikate muss ich im Grunde von dieser Mitte her füllen.
Ja.
Und dann kommt ein Gott heraus, von dem wir ja tatsächlich im Alten und Neuen Testament sehr viel auch lesen und wissen. Ein nachmetaphysischer, aber vielleicht doch ein bisschen theistischer Gott, der absolut wandlungsfähig ist, Römer 9 bis 11, der sich auf das Verhalten der Menschen einstellt, der nach dem Alten und Ersten Testament, nachdem das nicht funktioniert, ich darf es ganz abgekürzt sagen, ein neues macht und sagt, okay, dann stellen wir unser Verhältnis eben auf eine neue Grundlage, der neben das eine Volk Gottes, das Erste, das bleibt, ein zweites setzt und sagt, ich öffne jetzt mein Heil, ich habe mich so engagiert, ich will jetzt wirklich nach Möglichkeit alle Menschen haben. Und Gott ändert Zeiten und Fristen, sagt Daniel 2. Also dieser Gott, den müssen wir nicht erfinden, den haben wir in unseren biblischen Traditionen ja drin. Mhm. Und um dir das Stichwort zu geben, es gibt ja in den Vereinigten Staaten mindestens eine Entwicklung, Open Theism, die genau diese Spuren auch neu entdeckt und versucht, fruchtbar zu machen.
Und also, danke für das Stichwort. Und du würdest sagen, wenn es einen Weg gibt, also wenn wir Nietzsche ernst nehmen und wenn wir uns von seiner Botschaft des Todes Gottes wirklich wachrütteln lassen, dann gibt es welchen Weg der christlichen Theologie, welchen Weg gibt es noch in dieser nachmetaphysischen Zeit, christlich von Gott zu reden? Du würdest sagen, diese Spur über den Gekreuzigten, das ist quasi eine verheißungsvolle Spur.
Ja, alles, was wir theologisch sagen, muss durch dieses Nadelöhr hindurch und muss sich von daher prädizieren lassen. Also es gibt keine Gotteslehre unabhängig von der Tatsache, dass der dreieinige Gott sich entschließt, sich in Jesus zu dem Menschen herunterzulassen, selber Mensch zu werden, leidet und stirbt. Dieses Sterben Gottes, der Sterben des Sohnes ist auf ewig in das Sein Gottes eingezeichnet. Also Offenbarung Johannes, die Visionen, ja. Und wie sieht der Seher Johannes den erhöhten Sohn Gottes bei Gott als Lamm wie geschlachtet? Das ist unglaublich. Das heißt, wir werden als Christen auf ewig die Narbe des römischen Hauptmannes, der die Lanze durch die Seite Jesu gebohrt hat, sehen. Und wir werden auf ewig die Nägelmale an Christus sehen. Das ist nicht etwas, was, auch da hat man ja auch versucht, sich theologisch zu helfen, angesichts einer metaphysischen Grundlage. Ja, das ist halt ein Durchgangsstadium für Gott. Nein, es gehört zu diesem Gott. Dieser Gott hat eine Geschichte. Er tanzt. Er tanzt auch auf dieser Erde herum. Und er ist absolut beweglich und er lässt sich auf uns ein. Und er trägt die Blessuren dieses Umgangs mit uns davon.
Ja, das ist quasi die Menschlichkeit und die Zerbrechlichkeit und die Verletzlichkeit ist quasi in das Sein dieses Gottes mit eingezeichnet.
Ja.
Das, eigentlich wäre das ein großartiger Schluss, aber es reizt mich jetzt doch noch eine, ohne das jetzt alles wieder zerreden zu wollen, aber es reizt mich doch noch eine Runde zu drehen, weil sich mir natürlich die Frage stellt, wenn man jetzt eine, und das ist ja kein Geheimnis, dass ich mich versuche, auf dieser Spur zu bewegen, auch in meiner Theologie. Und, aber wenn man jetzt sagt, wir wollen dieses Christusereignis, wir wollen Jesus als den Gekreuzigten, als unseren, man sagt dann, hermeneutischen Schlüssel, als quasi das, du hast gesagt, Nadelöhr zum Verständnis Gottes. Wir wollen das ernst nehmen. Wenn man dann die ganzen Theologen und Theologinnen liest, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, dann kriegt man ja doch dann immer mal wieder den Eindruck, dass es dann doch wieder sehr metaphysisch zu und her gehen kann. Also, oder ich sage jetzt mal, selbst bei Moltmann, er wird ja dann zu einem feurigen Befürworter einer sogenannten relationalen Ontologie. Ontologie. Und Ontologie, das ist die Lehre vom Sein, ist eigentlich traditionellerweise ein Teilgebiet der Metaphysik. Bei Barth, ich bin jetzt gerade vor kurzem auf einen Promotionsentwurf, einen Dissertationsentwurf eines jungen ehemaligen Studenten von mir gestoßen, und da hat er dann so mutig geschrieben, er würde versuchen, in seiner Arbeit die Metaphysik Karl Barths freizulegen. Aha. Und das wahrscheinlich hätte sich Karl Barth, würde sich im Grabe drehen, wenn er das hören würde. Aber beim Lesen von Karl Barth kriegt man ja dann doch auf irgendwie wieder den Eindruck, der weiß verdammt viel von diesem Gott und der weiß verdammt viel von seinem Verhältnis zur Welt und wie der wirklich ist und so weiter. Auch wenn man ihm natürlich zugestehen muss, dass er versucht, das alles von diesem Christus und seiner Geschichte herzuleiten. Aber es reizt mich ein bisschen, da nochmal nachzufragen, wo ist denn jetzt... Vielleicht muss ich die Frage doppelt stellen, wo ist denn jetzt, wäre für Nietzsche die Grenze zur Metaphysik wieder überschritten, und wo würdest du sagen, hier sind wir dann aber doch wieder auf sehr dünnem Eis?
Ja, das ist sehr schön, dass du jetzt zum Schluss auch noch die Ikonen in Frage stellst. Also natürlich das Reden von einer relationalen Ontologie ein hölzernes Eisen. Das muss man jetzt einfach sagen. Also die Ontologie ist klassischerweise von Aristoteles her schon die Seinslehre. Also es gibt nichts Metaphysischeres als eine Ontologie. Und die relationale Ontologie heißt ja, man muss, glaube ich, sehr fair sein und versuchen zu verstehen, was damit gemeint ist. Irgendwo muss ich ja versuchen, meine Theorien, meine Überzeugung auch in eine theoretische Gestalt hineinzubringen. Ja. Also so hätte ich das jetzt freundlich interpretiert. Mhm. Das Ergebnis einer relationalen Ontologie müsste sein, dass es keine abstrakte Ontologie gibt. Ja, also ich kann das jetzt auch nur andeuten. Relationales Denken bedeutet ja, wobei ich jetzt den Begriff Denken auch schon wieder drin habe, bedeutet, dass ich immer mitreflektiere, dass ich in dem Moment, wo ich nachdenke, wo ich erkenne, mitbestimmt bin durch das, was ich erkenne.
Ja.
Ja, und das heißt, es gibt keine abgeschlossenen Theorien. Mhm. Das ist ja auch eine frühe Einsicht auch von Bultmann und von Karl Barth, dass deshalb Gottesbeweise Unsinn sind, weil sie so tun, als wenn wir über Gott an sich reden könnten. Hier ist jetzt der Mensch als Subjekt und da ist dieser Gott als Objekt, und jetzt denke ich über den nach, in der besten Absicht, ihn zu beweisen. Aber da ist ja schon im Ansatz alles falsch, denn wenn es diesen Gott gibt, dann bestimmt er mich ja auch schon in dem Nachdenken über ihn. Also relationaler Ansatz würde, um es jetzt ganz scheu zu formulieren, würde eben bedeuten, ich bin in meinen Erkenntnisvollzügen angewiesen darauf, dass das, was ich erkennen möchte, sich mir zuwendet. Mhm. Ja, und dann bin ich natürlich, dann habe ich hier auch eine Öffnung für die Theologie letzten Endes. Erster Punkt.
Ja.
Der zweite, ja, ich glaube, wir müssen über, ich schreibe ja selber sehr gerne Bücher, aber ich glaube, wir müssen über diesen Wissensmodus nochmal sehr ernsthaft nachdenken. Was ist der Modus, in dem wir theologische Aussagen machen? Ich sage es sehr provokativ und abgekürzt jetzt, wir wissen nicht, ob am Ende der Geschichte Jesus Christus als Herr der Welt wiederkommt und alles richten wird. Woher in aller Welt sollen wir das denn wissen? Mhm. So wie 1 = 1 oder sowas, ja, oder 1 + 1 = 2, wobei man das auch nicht wissen kann. So. Ja, hängt jetzt mit mathematischer Axiomatik zusammen. Also wir wissen es nicht, was wir können. Und da dürfen wir wieder vom Alten Testament lernen, vom Judentum. Das ist, dass wir darauf hoffen. Mhm. Und wir haben für diese Hoffnung haben wir Gründe, die uns zuversichtlich macht. Aber die Metaphysizierung der christlichen Tradition ist ja gerade darin so gefährlich, dass sie so tut, als wenn wir es hier mit ewigen feststehenden Wahrheiten zu tun haben, die im Prinzip jeder, der guten Willens ist, sofort nachvollziehen können muss. Und wehe, wenn er das nicht tut.
Ja.
Ja, dann ist er Heretiker und dann gefährdet er Leib und Leben. Und dass wir an dieser Stelle sagen, wir verkünden eine hoffentlich lebendige Hoffnung. Und das hätte dann die Konsequenz, um eine letzte Brücke in die Postmoderne zu schlagen, dass Gianni Vattimo etwa das schwache Denken empfiehlt. Nicht das Schwachsinnige, sondern das Schwache, das sich seiner Grenzen bewusst ist. Ja. Wir verkündigen nicht uns selbst unsere Theorien, sondern wir sind dieser lange Wegweiser, dieser lange Finger Johannes des Täufers, von dem ich ja schon mal gesprochen habe. Die Wahrheit finden Menschen nicht bei uns in unseren Theorien, sondern sie finden sie hoffentlich bei dem, auf den wir im besten Falle hinweisen.
Ja, ja. Es gefällt mir sehr gut, auch dieser Verweis auf die Hoffnung und eben nicht das Wissen oder die Sicherheit im Sinne der völlig unzweifelhaften Garantie. Mir kommt eine Debatte in den Sinn. Du hast vorhin das Stichwort offener Theismus genannt. Da gab es eine riesige Debatte, die bis heute auch anhält in gewissen Kreisen darüber, ob der Gott des offenen Theismus, also wir haben das auch schon gestreift in früheren Folgen, aber das ist eben eine Theologie oder der Versuch einer Theologie, die Gott auch als schwachen Gott, als Gott, der am Kreuz sich aus Liebe hat überwinden lassen und dann doch in seiner Liebe das letzte Wort behält, so. Das ist eine Theologie, die versucht eben mit diesen metaphysischen Attributen Gottes, Allmacht, Allwissenheit, vorsichtiger umzugehen, sage ich jetzt mal. Yeah. Jedenfalls gab es eine Riesendiskussion, dass man die offenen Theisten angeschuldigt hat, euer Gott kann das gute Ende dieser Welt nicht garantieren. Gut. Und dann hat man das als Argument benutzt, um die ganze Bewegung und das ganze Modell, das sie entworfen haben, abzuschießen und sagen, an einen solchen Gott kann man nicht glauben. Und man hat dann zum Beispiel den Gott des Neokalvinismus, dieser absolut souveräne Gott, der alles determiniert und nichts, kein einziges Atom aus seiner Kontrolle entlässt, hat man dann als glorreiche Alternative empfohlen, weil der kann garantieren, dass diese Geschichte zu einem guten Ende kommt. Und das Witzige daran ist ja einfach, ja, aber du musst das ja auch wieder glauben. Dann hast du jetzt habe ich mir einen Gott gestrickt, einen Gott konstruiert, der das Ende garantieren kann. Ja, dann schläfst du vielleicht besser, aber die Frage ist doch, ja, woher weißt du denn, dass dieser Gott der wirkliche Gott ist? Also das hängt doch alles in der Luft, weißt du?
Ja, richtig. Ich schlafe nicht besser dabei, denn das, was ich logisch gesehen mache, ist, dass ich mir selbst glaube.
Ja.
Nichts anderes. Und was bin ich denn für eine Instanz, dass ich mir selbst in solchen Fragen glauben würde?
Ja.
Also so würde ich mich nicht übernehmen. Das ist ja das Problem des Fundamentalismus schlechthin. Er sucht nach Securitas und kann es nicht anders tun, als dass er selber bestimmte Voraussetzungen für wahr hält. Mhm. Aber dafür im Grunde die Autorität letztendlich nicht hat, weil wir alle in unserem Denken ja nur Menschen sind und bleiben.
Ja. Peter, das war wieder ein toller Ritt durch, angefangen bei Nietzsche und seinem Gottesbegriff oder seiner Bereitschaft eben auch einen entkleideten oder gehäuteten Gott durchaus für möglich zu halten. Und dann haben wir dem ein bisschen nachgespürt und gefragt, was würde es heißen, in unserer Zeit auf dieser Spur irgendwie noch von Gott zu reden, sind auf Ansätze gekommen, die versuchen, den Jesus als den Gekreuzigten zum Schlüssel für unser Gottesverständnis zu machen und haben jetzt sogar noch am Schluss ein bisschen darüber diskutiert, wo uns das dann auch wieder aufs Glatteis führen könnte, wenn wir zu allzu starken und gewissen Aussagen über Gott an sich gelangen. Also ich fand das super anregend und sehr spannend. Vielen Dank, Peter.
Gerne.
Ihr Lieben, das waren unsere drei Folgen zu Nietzsche und wir wünschen euch bis zur nächsten Folge eine wunderbare Zeit. Tschüss zusammen.
Revlab.